Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Wenn wir eine Gemeinschaft sein wollen, müssen wir miteinander sprechen und dazu brauchen wir eine gemeinsame Sprache. Kein Problem, könnte man denken. Wir leben im selben Land, also sprechen wir auch alle eine Sprache. So ganz selbstverständlich scheint das aber gar nicht zu sein, denn der Romanist und Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant, der sich auch viel mit Sprachphilosophie beschäftigt hat, stellt eine Sprachdämmerung fest. So heißt sein neues Buch. Er ist jetzt im Lesartstudio zu Gast. Guten Tag.
Guten Tag.
Was verdämmert denn da? Ist es unsere Fähigkeit, uns sprachlich auszudrücken?
Vielleicht auch. Ja, vielleicht dämmert auch die Sprachfähigkeit überhaupt. Nicht sozusagen biologisch, aber doch vielleicht kulturell. Also das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass doch nicht-sprachliche Ausdrucksweisen sich verbreiten. Also man sagt nicht mehr, darf ich mal aussteigen, sondern knufft einfach, ja, und schubst den anderen zur Seite. Einerseits und andererseits, was ich auch nicht sprachlich finde, ist zum Beispiel die Ausbreitung einer technischen Sprache, also einer sehr präzise bezeichnenden Sprache. Die ist natürlich auch nicht dem entsprechend, was ich sozusagen hier unter Sprache verstehe, also unter natürlicher Sprache.
Ein Aspekt, der ja sehr ausführlich und prominent vorkommt, ist der Vormarsch des Englischen in vielen Lebensbereichen. Ist das eine Sache, die Sie als Bedrohung empfinden, auch für unseren sprachlichen Umgang miteinander?
Ja und nein. Also einerseits ist es Englische natürlich wunderbar, weil es uns ermöglicht, überall auf der Welt zu kommunizieren. Diese Möglichkeit begrüße ich auch. Die Bedrohung des Englischen für jetzt das Deutsche im Besonderen sehe ich darin, dass bestimmte Diskurse vom Englischen jetzt okkupiert werden und wir dann in bestimmten Diskursen nicht mehr auf Deutsch sprechen können. Also in den Wissenschaften, das ist ja mein Bereich, in den Wissenschaften ist das natürlich auffällig, dass die Wissenschaften ins Englische emigrieren und das Deutsche aus den Wissenschaften hinaus marschiert. Und das ist deswegen eine Bedrohung, weil das insgesamt sozusagen die Sprache verarmt. Die Sprachgemeinschaft selber findet dann auch, dass die Sprache nicht mehr so wichtig ist, weil sie ja nicht mehr in den wichtigen Diskursen vorkommt. Und das meine ich auch, das ist zum Beispiel auch so ein Phänomen der Dämmerung. Ich meine nicht, dass das Deutsche verschwindet oder so. Sie sind ja auch sehr viele, die Deutsch sprechen, sind ja immerhin 100 Millionen Sprecher. Nicht? Und die werden natürlich nicht von heute auf morgen das Deutsche aufgeben. Aber es schwächt sich doch eben die Möglichkeit, das Deutsche zu verwenden.
Der kulturelle Verlust, betrifft der auch den Umgang mit dem Deutschen in der Schule?
Ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Da müsste ich jetzt nochmal wirklich Untersuchungen in der Schule anstellen. Was ich getan habe, ich habe Lehrpläne gelesen und finde da, dass zum Beispiel unter dem Stichwort der kommunikativen Kompetenz doch manches verschwindet, was für meine Generation früher noch wichtig war. Also zum Beispiel der Umgang mit Literatur, der Umgang mit Poesie, auch das Hinführen zur Dichtung und das Wichtigfinden von Dichtung. Ich denke, das sehe ich schon geschwächt. Vielleicht auch noch mehr sogar im Fremdsprachenunterricht. Ich sage ja immer, mein Lehrbuch hieß Britain and America. Britain and America, mein Lehrbuch des Englischen. Also es ging wirklich um Britannien und Amerika, die sozusagen als Länder und als Kulturen kennengelernt werden sollten. Und nun heißen die Bücher aber nicht mehr so, sondern es geht wirklich um nur noch Kommunikation. Und man lernt eigentlich in diesen Büchern nicht mehr so viel über Britain and America. Also diese Art von Schwächung, auch in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht, kann man schon feststellen.
Ja. Ein Kapitel, das ich sehr interessant oder auch amüsant fand, das sind Beobachtungen, geht den Umgang der Eliten mit diesen Sprachen an. Also dass es eine Elite gibt, die ja ihre Kinder schon auf Englisch erzieht oder sogar schon auf Chinesisch, obwohl sie selbst gar keine Muttersprachler sind. Humboldt ist ja einer ihrer Säulenheiligen. Wie ist das bei dem? Für Humboldt ist ja sehr wichtig, dass das Denken die Sprache färbt und dass umgekehrt auch eine Bewegung stattfindet.
Naja, dafür plädiere ich ja vor allem. Also mein ganzes Sprachdenken geht tatsächlich von Humboldt aus, der dieses rein kommunikative Verstehen von Sprache kritisiert. Und der, das ist jetzt nicht seine Erfindung, aber er macht es ganz stark, der darauf hinweist, dass Sprache primär uns die Welt gibt. Und das nennt er dann Denken, ja, oder Weltansicht. Ne? Und diese Auffassung, dass das so kostbar ist, dass wir die Welt in unserer Sprache erfassen, die übernehme ich von Humboldt. Und dann auch noch den zweiten Gedanken hinzu, dass diese Welterfassung in verschiedenen Sprachen stattfindet. Also dass wir nicht eine Sprache haben, sondern dass diese verschiedenen Sprachen auf der Welt da sind und dass dies ein besonderer Reichtum ist. Mannigfaltigkeit ist der Ausdruck bei Humboldt. Und das sind eigentlich meine beiden Hauptgedanken, würde ich sagen, die das Buch insgesamt bewegen. Und da gucke ich dann in verschiedenen Bereichen, wo das sozusagen geschwächt wird. Ja? Und wenn jetzt die Eliten ihre Kinder nicht mehr in der sie umgebenden Sprache erziehen, sondern in einer Sprache, die ihnen eine globale Kommunikationsmöglichkeit gibt. Denn darum geht es. Es geht nicht darum, dass diese Kinderchen England und Amerika kennenlernen, nicht? Sondern es ist völlig wurscht, dass es England und Amerika ist, sondern es geht um globale Kommunikation. Dann finde ich das schon doppelt falsch. Also ich finde, es ist eine falsche Sprachauffassung, die dahinter steht. Und dann auch noch ein Verlust an Kultur, die man erwerben könnte, wenn man in der eigenen Muttersprache sich sozusagen kulturell wirklich ausbreiten könnte.
Haben Sie denn eine Erklärung für dieses etwas gebrochene Verhältnis zu der eigenen Kultur, das in vielen Ländern offenkundig ja dann doch zu herrschen scheint, wenn das Globalesische so attraktiv ist?
Naja, es ist verschieden in den verschiedenen Ländern. Ich meine, ich sage immer, in Deutschland ist es deswegen so besonders dramatisch, weil wir natürlich diese Vergangenheit haben, nicht? Und da schreien immer die Germanisten und sagen, nein, nein, das stimmt nicht, was du sagst. Aber ich bin davon überzeugt, dass das gewirkt hat, dass wir gemerkt haben, nach dem Krieg, also dies ist die Sprache nicht mehr von Goethe, sondern von Hitler. Und Europa hat uns das auch immer deutlich gesagt, dass das so ist. Und das hat uns dann natürlich dazu gebracht, dass wir sagen, okay, dann sind wir mal leise in dieser Sprache. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, sind die Prozesse der Globalisierung überhaupt, die natürlich das Englische befördern. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, das ist ja auch schön, nicht, dass wir nach China reisen können und dort uns verständigen können, obwohl wir kein Chinesisch können, sondern mit dem Englischen uns verständigen können. Das ist übrigens interessant, wenn ich das noch hinzufügen darf, Goethe hat das auch festgestellt bezüglich des Französischen zu seiner Zeit. Nicht, zu seiner Zeit war das Französische diese globale Sprache. Und er hat das Französisch gelobt in dieser Hinsicht. Er hat gesagt, das ist ja wunderbar, wenn wir Französisch können, dann können wir überall reisen in der Welt und alle verstehen uns. Er meinte damit aber nicht, dass das Französische das Deutsche ersetzen sollte.
Es gibt ja in verschiedenen Ländern, das kommt bei Ihnen auch vor, durchaus Institutionen, die dafür sorgen, dass eine Norm festgeschrieben wird. In Frankreich ist das der Fall. Ist das eigentlich eine Möglichkeit? Ist es etwas, was der Sprache gut tut?
In Frankreich tut es der Sprache gut, nehme ich mal an. Oder ich bin eigentlich davon überzeugt, weil diese Sprache in Frankreich etwas ist, das sich Frankreich erst hat erarbeiten müssen in seiner Geschichte. Nicht? Frankreich war noch zur Französischen Revolution kein frankophones Land. Nur 2/5 des Landes sprachen Französisch. Und deswegen hat der Staat dann, also die Republik, dann diese Sprache als eine Aufgabe gesehen und den Franzosen das Französische beigebracht. Nicht? Also die Schule, l'École de la République, war wichtig für Frankreich. Und deswegen natürlich dann auch diese sprachpflegenden Institutionen wie die Académie Française. Die Franzosen lachen natürlich immer, machen sich lustig über ihre Académie Française. Ja. Aber ich denke, wenn man sie abschaffen würde, würden sie laut schreien. Ja. Sie würden das bestimmt nicht gut finden, wenn man die Académie Française abschaffen würde. Außerdem ist das eine Institution, die den Französisch Sprechenden sagt, eure Sprache ist wichtig, was immer die an Details vorschlagen. In Deutschland funktioniert das nicht so. Und ich denke, wir könnten durchaus eine etwas deutlichere sprachpflegende Institution haben. Dass wir sie nicht haben, zeigt sich, glaube ich, im Moment besonders negativ dadurch, dass andere Institutionen die Sprachpflege übernehmen. Also der Senat von Berlin macht Vorgaben, zum Beispiel beim Gendergebrauch. Ja. Die Rundfunkanstalten, wenn ich das sagen darf, offensichtlich auch. Es gibt offensichtlich Vorschriften, wie jetzt gesprochen werden soll, gerade an der Stelle. Ich denke, das ist nicht so günstig. Also besser wäre es da vielleicht eine vornehme Gesellschaft, die in Frankreich zu haben, die aus Schriftstellern besteht im Wesentlichen und die dann auf die Norm achten und diese bewachen.
Ich kann Sie beruhigen, Herr Trabant, wir haben hier zum Glück keine Vorschriften. Wir haben eingangs schon gesprochen darüber, dass die Sprache an sich vielleicht sogar an Bedeutung verliert und stattdessen so etwas Gestenhaftes in den Vordergrund tritt oder Bewegung, Gebärden. Wie ist das denn, weil wir ihn gerade alle im Kopf haben und weil wir schon über die Dominanz des Amerikanischen und des Englischen gesprochen haben, bei jemandem wie Donald Trump, den wir ja beobachten konnten. Ist das ein typischer Fall? Er kommt auch in Ihrem Buch vor, Jürgen Trabant, eines anderen Sprachgebrauchs?
Ich denke schon, dass das, was ich vorhin erwähnt habe, bei ihm deutlich ist. Er macht ja die Schnute. Also die Franzosen nennen das faire la gueule. Also er wölbt seine Lippen vor und er hat auch diesen aggressiven Gestus insgesamt im Vorrecken des Kopfes, im Sprechduktus vor allem, aber sogar im Schreiben. Er hat eine riesige aggressive Schreibweise. Also das ist ja auch die Sprache dann in der Hand, nicht? Die wird ganz groß und aggressiv und sagt so, jetzt unterschreibe ich hier ein Dokument. Ich denke schon, dass das auffällig ist und dass dies ein Abweichen von zivilisierter Sprachförmigkeit ist.
Sprachdämmerung, so heißt Ihr Buch. Was können wir denn tun, damit wir ein bisschen Licht in die Sache kommt?
Na, ich wünsche mir ja, dass wir wirklich uns wieder bewusst werden dessen, was es ist, zu sprechen. Dass es nicht nur jetzt ist, ich sage dem anderen schnell mal, wo es zum Bahnhof geht, sondern dass wir wirklich miteinander sprechen und dann auch auf die Sprache achten. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Schulen, wenn sie können, eine Sorge um die Sprache entfalten. Ich weiß, dass viele Lehrer das tun und das gerne tun und dass es ihr Herz beschwert, wenn sie das nicht tun dürfen. Und ich denke, wir können auch jetzt, was mein eigenes Umfeld angeht, zum Beispiel an der Universität, nach wie vor dafür plädieren, dass wenigstens die Geisteswissenschaften auf Deutsch publizieren, was sie ja auch tun. Aber es ist trotzdem zu sehen, nicht, dass die jüngeren Kollegen immer mehr ihre Sachen auf Englisch publizieren. Und ich halte das nicht für sehr gut. Und diese Bücher, die dann auf Englisch geschrieben werden von nicht muttersprachlichen Anglophonen, haben so etwas Neutrales. Also ich habe das neulich erlebt bei einer Dissertation. Alles richtig, alles perfekt, nur der Mensch kommt in dieser Dissertation nicht vor, also weil er nicht seine eigene Sprache spricht. Also es ist so ein neutrales Harvard-Englisch oder so. Und das halte ich auch für einen Verlust.
Warum unsere Sprache etwas Schützenswertes ist, das kann man genauer nachlesen in Jürgen Trabants neuem Buch Sprachdämmerung, eine Verteidigung. Es liegt vor bei CH Beck, 240 Seiten für 29,95 €. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Albert.